Ich war sehr lange bei Werder Bremen und es hieß immer, ja, das ist immer eine besondere Situation. Sicherlich auch. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sie auch über all die Jahre Erfolg haben müssen. Wenn sie diesen Erfolg nicht haben, dann können sie noch so viel übers Umfeld und sonst was reden, dann werden sie nicht diese Zeit bekommen. Also sie müssen auch erfolgreich sein, um Zeit zu gewinnen, um die Ideen auch umsetzen zu können, das realisieren zu können. Und wenn sie heute die Zeit nehmen, dann ist sie noch viel, viel kürzer, als das in den Jahren stattgefunden hat. Aber Erfolg ist natürlich immer eine gute Grundvoraussetzung, diesen Weg gehen zu können. Wir haben früher, ich habe angefangen mit einem Trainer. Ja, als wir gespielt haben, als wir trainiert haben, unvorstellbar. Es war ein einzelner Mensch da, der für alle verantwortlich war. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat, ne? Wenn man heute sieht, wir haben Gruppierung von 25, 27, 28 Leute, die in so einem Team drumherum sind, mit Koch, mit Psychologen, mit Teammanager, mit Busfahrer und was weiß ich nicht alle. Das ganze Team, was da drumherum ist, die wollen ja auch alle ihre Wirkung haben. Die wollen ja auch alle befriedigt werden. Die haben natürlich auch alle Einfluss. So, und wenn ich jetzt als Leader vorne weggehe, der eine bestimmte Idee hat, dann muss ich die alle auf diese Schiene bringen.
Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie ihre Spieler? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und ich begrüße euch für einen neuen Leader Talk. Hallo da draußen und hallo Herr Schaaf. Thomas Schaaf ist heute mein Interviewpartner für den neuen Leader Talk und ich habe mir so als Ziel gesetzt für das heutige Gespräch, Herr Schaaf, Ihrem Erfolgsgeheimnis auf die Spur zu kommen. Ich hoffe, ja, ich werde mich diesem Ziel ein wenig nähern können. Ich freue mich aber erstmal zunächst natürlich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir über Führung zu sprechen. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie recht herzlich und ja, freue mich auf das Gespräch. Bin gespannt, was Sie mir entlocken können.
Wir sind digital zugeschaltet miteinander, Herr Schaaf. Wo erwische ich Sie denn? Wird das Wort Bremen da jetzt auch vorkommen? Das heißt, wohnen Sie in Bremen? Sind Sie gerade dort vor Ort? Wie ist Ihre Lebenssituation aktuell?
Ja, wir wohnen schon sehr lange hier in Bremen und haben auch im Prinzip hier diese Station immer behalten, auch auf den Positionen, wo man sonst mal unterwegs war, haben wir eigentlich immer hier so unsere Heimat gefunden und sind jetzt auch hier wieder und fühlen uns hier auch wohl.
Ja, und warum ich mich natürlich sehr freue, dass wir heute miteinander reden. Sie waren nicht nur als Spieler, als Fußballspieler sehr, sehr erfolgreich, sondern haben es auch geschafft, als Trainer eben Meister zu werden, Doublesieger, den Pokalsieg zu holen. Und naja, von daher ist es sehr, sehr spannend, natürlich auch für die Trainer da draußen zu hören, wie sie gearbeitet haben. Sie werden verbunden mit dem Verein wie kein anderer, Werder Bremen. Trotzdem nochmal ganz kurz auch von den Jahreszahlen her, dass es die Zuhörer auch nochmal vor Augen haben, wann und wie Sie genau in Ihre Trainerkarriere gestartet sind. Sie haben, so habe ich es gelesen, zwischen 1988 und 95 bereits Jugendmannschaften von Werder Bremen trainiert. Sie haben dann von 1995 bis 1999 die Amateure von Werder Bremen trainiert. Ja, und natürlich auch weiterhin in Bremen den Club trainiert, aber dann ab dem Mai 99 die Profimannschaft und das dauerte tatsächlich 14 Jahre lang Trainer vom SV Werder Bremen, bevor sie dann ja abgegangen sind als einer der Trainer, der am meisten, am längsten in der Bundesliga für einen Verein gearbeitet hat. Es gab danach noch die Station in Frankfurt 2014, 2015, ein ganzes Jahr. In Hannover von Januar 2016 bis April 2016, glaube ich. Und dann nochmal 3 Jahre als technischer Direktor von Werder Bremen, ja Ihrem Heimatverein, Herr Schaaf. Und diese Frage, die haben Sie wahrscheinlich auch schon öfters gehört. Ich muss sie trotzdem nochmal stellen. Was sagt es über einen Mann aus, der 41 Jahre lang für den gleichen Verein arbeitet, als Spieler, als Trainer in verschiedenen Funktionen und dann natürlich so lange als Cheftrainer. Was sagt das aus über Sie, Herr Schaaf?
Ich glaube erstmal, dass unheimlich viel gepasst haben muss. Sonst hätte man diese Zeit, glaube ich, nicht erreicht und nicht erlebt. Und Sie haben es ja eben schon gesagt, ich bin aus diesem Verein auch hervorgegangen. Ich habe über die Jugendabteilung meine Schritte gemacht, meine Entwicklung gemacht und habe dann im Profibereich auch Fuß fassen können. Habe dort eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt, habe vieles dort mitbekommen letztendlich, was den Fußball generell angeht, was die Idee angeht, was die Philosophie angeht. Habe mich aber auch immer, auch schon in den Anfangsjahren, schon immer dafür interessiert, den Blick dahinter zu haben, was so eine Mannschaft angeht und was so die Idee vom Fußball im Prinzip auch angeht, was das Sportliche ist. Und Sie haben es eben schon gesagt, habe sehr früh auch angefangen, schon in dem Verein, obwohl ich noch gespielt habe, als Trainer zu agieren und als mich schlau zu machen, quasi auszutesten für mich selbst, ist dieser Beruf etwas. Und habe da eine tolle Zeit gehabt, habe viele Dinge für mich erkennen können und realisieren können.
Was waren es denn für Dinge?
Naja, ich glaube, dass es immer ganz gut ist, wenn man selbst gespielt hat und vieles persönlich erlebt, zu schauen, was ist deine eigene Philosophie da und wo willst du eigentlich hin, was willst du selbst umsetzen, was ja ganz wichtig ist, für sich selbst erstmal klarzukommen in dem Beruf, also für sich selbst irgendwo so eine Linie zu finden, wie möchte man Fußball spielen, wie möchte man das umsetzen, was will man einbringen, was will man einsetzen, wie will man seinen Weg dort gehen. Und daraus entwickelt sich dann ja auch so eine Philosophie von Fußball, die man spielen möchte, was man schön findet, was man interessant findet. Und dann geht es ja auch darum, letztendlich kann man das auch anderen vermitteln. Und dann habe ich eben diese Chance gehabt, im Nachwuchsbereich im Prinzip, obwohl ich selbst gespielt habe, das, was man selbst erlebt hat, zu schauen, wie kann ich das auf andere weitergeben? Wie kann ich es vermitteln? Wie funktioniert das? Wie kann ich Leute begeistern? Wie kann ich Leute für die Idee mitnehmen? Und wie kann ich es am besten umsetzen? Und natürlich auch in der Ausbildung, die ich dann auch gemacht habe, neben meiner aktiven Zeit eben gleichzeitig schon zu gucken, dass man Trainerscheine macht, dass man dort eine Fortbildung bekommt. Das eine ist ja immer das, was man selbst erlebt und was man macht, was man in der täglichen Arbeit macht. Aber das andere ist ja auch, sich zu verdeutlichen, was macht man da eigentlich? Also die Lizenzen, die man gemacht hat, wo man sich mit den einzelnen Themen, ob es Trainingslehre ist, ob es Psychologie ist, ob es Methodik ist, eben sich damit auch auseinanderzusetzen und sich das zu verdeutlichen, was machst du da eigentlich gerade? Und um das dann eben auch bestmöglich weiterzugeben. Und da habe ich die Chance gehabt, eben das mit Jugendmannschaften auf der einen Seite da etwas einzubringen, meine Erfahrung einzubringen und die weiterzugeben. Auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig so ein bisschen zu testen. Ne? Wie kommt das an? Kannst du das eben auch so vermitteln? Wirst du dort auch in dieser Richtung so wahrgenommen? Und
was waren denn da Ihre Erfahrungen, Herr Schaaf, wenn ich da kurz einhaken darf? Weil Sie haben jetzt an zwei, drei Stellen das Wort Vermittlung, Vermitteln genannt. Also und auch gesagt, es ist ein Austesten. Was haben Sie mitgenommen, gerade in den ersten Jahren, wie diese Vermittlung am besten funktioniert?
Ja, natürlich auch zu schauen, wie kann ich Leute begeistern? Ja, also wie kann ich sie auch für meinen Weg begeistern? Also das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und man will sie auf einem Weg mitnehmen, dann braucht man ja auch das Vertrauen. Das Absolut. Ist ja ein ganz erheblicher Punkt. Und dieses Vertrauen, man hat natürlich einen Vorschuss, wenn man selbst gespielt hat in diesem Bereich, dann sagen die Spieler erstmal, naja gut, der hat das selbst erlebt, der weiß, worüber er redet. Man hat da so ein bisschen Vorschuss, aber man braucht natürlich auch für das, was man umsetzen möchte, braucht man auch immer eine Bestätigung. Also das, was man vermitteln möchte, muss man ja eine Vision vorgeben können, man muss eine Idee vorgeben können und die muss ja auch erkennbar sein. Mhm. Und um das möglichst schnell auch zu realisieren, braucht man das Vertrauen, dass derjenige, der einem gegenüber sitzt, auch sagt, okay, ich begebe mich quasi in deine Hände, ich begebe mich in deine Obhut, ich begebe mich in deinen Kopf und versuche dir zu folgen. Und das ist ganz wichtig, dass man das eben auch herausfindet, was ist für den, der auf der anderen Seite ist, was ist für den wichtig, damit er dir eben auch folgen kann.
Also die Spieler müssen ihnen folgen. Das ist so ein Grundsatz, den sie für sich relativ schnell entwickelt haben. Und sie haben es gerade schon angedeutet, herausfinden, was dem anderen auf der anderen Seite wichtig ist. Also das ist die Kernarbeit für sie gewesen in all den Jahren. Also immer wieder neu zu schauen, was bewegt den anderen? Was braucht der? Geht es in diese Richtung?
Ja, vielmehr noch so eigentlich, was war bisher so sein Leben? Was hat er erlebt? Also wir alle werden ja geprägt von klein auf mit unseren Erlebnissen, mit unserem Zusammenleben, mit unseren Verhältnissen, die wir vorfinden. Davon werden wir ja geprägt. Und was erlebe ich? Und aus dem, was ich erlebe, entstehen ja auch Bedürfnisse. Und entstehen ja auch Situationen, wie man sich weiterhin bewegen möchte. Was ist dann eben für einen wichtig? Was möchte ich erleben? Die Grundlagen sind ja in dem Leben bis dahin, bis man quasi diesen Schritt gemeinsam macht. Mhm. Und das herauszufinden, also erstmal zu schauen, was hat der Einzelne bisher getan? Wie hat sein Leben ausgesehen? Mhm. War er behütet in einer Familie aufgewachsen? Wurde er stets umsorgt? Musste er sich auf der anderen Seite vielleicht freikämpfen? Ja. Musste er ein eigenes Leben entwickeln? Oder war er von klein auf immer der Kämpfer? War er immer derjenige, der sich durchsetzen musste, der sich behaupten musste, dem nie irgendwo auf Deutsch gesagt was geschenkt wurde, sondern sich alles erarbeiten musste? Also da werden ja diese Grundsteine gelegt in unserer Person, in unserer Persönlichkeit. Mhm. Und danach richtet sich ja auch meistens eben, was will der weiterhin erleben? Was ist für ihn in seinem persönlichen Ranking ganz oben? Ja, was will er unbedingt haben und mit was kann er leben, sag ich mal? Auf was kann er sich dann einlassen? Mhm.
Ja, also das heißt, so wie Sie es beschreiben, viel Kommunikation, viel Reden. Und wenn ich mir jetzt allein den Kader der Meistermannschaft, der Doublesieger 2004 anschaue, mit diesen wirklich starken, großen Persönlichkeiten, also Kristajic, Miku, ja. Baumann, Borowski, Klasnic, Valerien, Ismail, auch ein Rolfes war dabei. Mhm. Wie haben Sie es da geschafft, diesen Umgang so zu gestalten, dass Sie diese Spieler mitnehmen? Und können Sie das anhand auch von so einer Mannschaft, wo wirklich Alpha-Tiere en masse vorhanden waren, ist Sie als Trainer trotzdem geschafft haben, das Vertrauen der Mannschaft zu gewinnen?
Ich glaube, das war schon, der Weg fing ja vorher an. Mhm. Also der fängt ja nicht erst an, wenn man dann diese Mannschaft zusammen hat, sondern da gibt es ja vorher schon ein paar Bausteine in den Jahren davor, wie man eine Mannschaft vielleicht entwickeln möchte, wie man auch die Zeit dafür bekommt, was auch in dieser Zeit wichtig ist, was man erleben muss. Ich war sehr lange bei Werder Bremen und es hieß immer, ja, das ist immer eine besondere Situation. Sicherlich auch. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sie auch über all die Jahre Erfolg haben müssen. Wenn sie diesen Erfolg nicht haben, dann können sie noch so viel über über das Umfeld und sonst was reden, dann werden sie nicht diese Zeit bekommen. Also sie müssen auch erfolgreich sein, um Zeit zu gewinnen, um die Ideen auch umsetzen zu können, das realisieren zu können. Und wenn sie heute die Zeit nehmen, dann ist sie noch viel, viel kürzer, als das in den Jahren stattgefunden hat. Aber Erfolg ist natürlich immer eine gute Grundvoraussetzung, diesen Weg gehen zu können. Und dieser Weg wurde früh quasi schon gestartet, als sie 99 die Mannschaft übernommen hatte. war der Kader relativ groß und durch Vorgänger, die das Recht hatten, auch Spieler zu verpflichten, war die Anzahl sehr groß und wir mussten erstmal schauen, so einen Kern hinzubekommen von der Mannschaft, mit denen wir dann im Prinzip unsere Ideen angehen wollten. Also zu gucken, wie kann man die Philosophie, die man hat, mit denen, die man da jetzt direkt zur Verfügung hat, erstmal am besten umzusetzen. Also da schon mal zu gucken, wer ist da bereit, sage ich mal, diesen Weg vielleicht mitgehen zu wollen? Mhm. Wo sieht man eine Leistung? Wo sieht man etwas in einer Person, um diesen Weg dann zu gehen und die Idee des Fußballs umsetzen zu können? Und das haben wir in den Jahren davor schon gemacht, vor 2003, 2004, haben wir geguckt, wie wir dieses Puzzle zusammensetzen können. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, wenn man so eine Mannschaft hat, dass man eben schaut, welche Spieler sind im Prinzip so ein Kern, ja, mhm. der mhm. eben dann auf der einen Seite selbst erstmal eine Leistung erzielt, auf der anderen Seite aber durch seine Persönlichkeit, durch sein Handeln, durch sein Auftreten, das muss nicht immer so ein großer Lautsprecher sein, sondern das kann einfach auch durch dieses persönliche Vorweggehen, durch seine eigene Leistung, kann das so viele mitreißen und mitbewegen, diesen gemeinsamen Weg zu stärken und ihn auch zu bewegen.
Mhm. Ja, interessant, Herr Schaaf, wenn ich mir diese Spiele jetzt vor Augen halte, auch diese Erfolge und jetzt mit den Spielern reden würde und ich würde sie fragen, Mensch, was hast du denn am meisten mitgenommen aus der Zeit unter dem Trainer Thomas Schaaf? Da gab es Titel, Erfolge, Begeisterung in Bremen, aber was würden die meisten Spieler wohl antworten? Was glauben Sie, wenn ich Sie frage, was hast du persönlich für deinen Werdegang als Spieler, aber auch als Mensch vor allen Dingen mitgenommen aus dieser Zeit? Was wäre das, glauben Sie?
Ich habe vor einiger Zeit habe ich was von Johan Miku jetzt gelesen. Er ist ja 50 geworden und hat so ein bisschen auch den Rückblick gehabt so auf Werder Bremen. Und Johan hat gesagt, dass diese Zeit für ihn sehr, sehr wertvoll war, vielleicht die schönste Zeit war, weil er dort das, was er sich vorgestellt hat vom Fußball vielleicht, dem sehr nahe gekommen ist, er sich dort verwirklichen konnte, er seine Ideen umsetzen konnte und dass er auch die Voraussetzungen gefunden hat, für sich als Person, als Mensch dort eben auch gut leben zu können. Und für mich ist es sind einige Dinge eben sehr, sehr wichtig, sehr, sehr deutlich, dass man schauen muss, wie man mit den Menschen klarkommt. Also für mich erstmal die Person, die Persönlichkeit ist erstmal unantastbar. Also ich werde eingesetzt, um eine sportliche Leistung zu erzielen, eine Führung einer Mannschaft zu erzielen, die umzusetzen. Und da ist mir erstmal die Person so heilig, dass ich die nicht angreifen darf, weil es geht um eine sportliche Beurteilung, es geht nicht um die Person. Ich kann immer nur schauen, dass ich Tipps gebe, dass ich Ratschläge gebe. Ich spreche da immer so von einer gelenkten Entwicklung, die mit einem Spieler zu erzielen, die zu realisieren. Und das ist erstmal das Wichtigste, dass ich also nicht die Person angreife, sondern dass ich auch in meiner Kritik immer sachlich bleibe und nicht verletzend sein darf. Aber auf der anderen Seite sehr deutlich auch meine Meinung und meine Ideen natürlich auch mitteilen muss und wir dort in eine Diskussion gehen müssen. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist für mich immer so ein entscheidender Punkt. Wir haben immer so einen halben Deal gemacht, sage ich immer,
ja.
Dass man auf der einen Seite habe ich, es gibt so beim Eiskunstlauf früher gab es immer die Pflicht und die Kür.
Genau.
Ich weiß nicht, ob Sie das
sagen. Ja, natürlich. Ja, ja.
Und für mich war immer im Fußball die Pflicht war immer, sich voll einzusetzen, 100% zu geben und für das Team da zu sein, seine eigenen Qualitäten für das Team einzusetzen, für den Erfolg einzusetzen. Das war für mich immer so die Pflicht, die der Spieler, wo ich gesagt habe, das erwarte ich von dir, das erwarten alle von dir. Und die Mannschaften, die ich leiten möchte, den darf man nie die Unterstellung machen, ihr habt nicht alles gegeben oder du hast dich da nicht voll eingesetzt. Das ist für mich so ein Grundsatzding. Und auf der anderen Seite gebe ich dir die Chance, die Kür zu machen. Die Kür in der Form zu sagen, das, was dich auszeichnet, was dich besonders macht, dass du das im Prinzip, und was du auch von dir, sage ich mal, was dich besonders markiert, was du auch von dir eigentlich immer erwartest, weil das zeigst du dann ja auch immer, das macht dich besonders, dass du da die Chance hast, das eben auch aufzuzeigen. Diese Möglichkeit gebe ich dir. Wenn du diese Pflicht realisierst, hast du auch diese Möglichkeit, das umzusetzen für dich, natürlich immer im Sinne der Mannschaft, aber auch, um dich eben auch besonders darzustellen, weil genau das brauchen wir, diese Besonderheit brauchen wir, dieses Außergewöhnliche brauchen wir.
Das heißt ja, Herr Schaaf, weil Sie es gerade auch vorhin bei Joan Miku so ausgesprochen haben, also Sie waren meist in der Lage, den Spielern doch eine sehr große Freiheit zu geben. Also das, was Joan Miku auch so gelobt hat, wie er sich wohlgefühlt hat, weil er eben diese Freiheit gespürt hat. Er konnte sich so entwickeln, wie er wollte. Aber auch das, was Sie jetzt sagen, also in der Lage zu sein als Trainer, doch die Spieler sehr, sehr autonom, autark agieren zu lassen, aber mit einer gewissen Leine, so verstehe ich das.
Ja, aber das ist auch das Elementare. Heute reden wir immer wieder darüber, dass wir zu angepasste Spieler haben, zu sehr in einer Schiene sind und dass wir zu viel vorgeben oder sowas. Ich gebe lediglich den Rahmen vor. Ich gebe etwas vor, was erstmal die Grundvision ist und die Grundvoraussetzung ist, dass dieses Gebilde im Prinzip als Mannschaft dieses Gebilde funktionieren kann. Aber jeder Einzelne muss sich doch verwirklichen können und muss dann eben sich austoben dürfen. Er muss doch das, was er besonders gut kann, das muss doch zum
Tragen kommen,
Blick kommen, zum Tragen kommen. Und da ist es für mich ganz wichtig, wenn ich heute diese Diskussion immer höre und wenn ich viele Dinge eben auch erlebe, wo wir immer gestikulieren. Ich sehe viele Trainer, die viel gestikulieren und die dann immer sagen, du musst dahin spielen oder da und jetzt da und da. Natürlich hat man eigene Ideen, aber ich muss dem Spieler doch diese Freiheit geben und die Möglichkeit geben, das umzusetzen und das zu realisieren, was er wirklich auch sieht, was er für sich auch erlebt. Das heißt, ich muss ihm die Option aufzeigen und dann muss er die richtigen Entscheidungen für sich treffen.
Also er muss entscheiden und dann gibt es dennoch ganz viele Trainer, die ja doch einen gewissen Kontrollzwang auch haben, gerade so in der jüngeren Zeit, vor allem würden mir da einige einfallen.
Inwiefern Kontrolle?
Naja, also dass doch die Dinge sehr, sehr stark vorgegeben werden, dass es ein Raster besteht und dass ganz klar gesagt hat, so dieser Pass muss so gespielt werden, von der taktischen Ausrichtung ganz, ganz strenge Vorgaben. Also haben Sie nicht das Gefühl, dass es da auch so eine Mischung gibt zwischen Trainern, die vielleicht in der Lage sind, so die Spieler laufen zu lassen, aber doch auch eine Trainerschaft da ist, die ja viel zu strenge kontrollierte Vorgaben macht?
Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also das eine geht ja, sage ich mal, um die Qualität der Ausführung. Also ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt. Wir wollen uns heute ja immer frei entwickeln und das heißt es dann immer, man muss es dann immer irgendwo in der Gesamtheit sehen und in der Gesamtheit lernen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man den Pass schon mal nicht mehr richtig spielen kann, dann braucht man sich über die anderen folgenden Aktionen keine Gedanken machen.
Das stimmt. Ne?
Also das ist immer so total frei. Also ich muss auch die Grundvoraussetzungen dafür schaffen. Sie haben es ja gesagt, ich habe 3 Jahre auch als technischer Direktor gearbeitet, wo es darum ging, wo ich gerade um den Fußball, das war meine Hauptaufgabe, mich um den Fußball zu kümmern. Wie trainieren wir? Was trainieren wir? Wie setzen wir die Dinge um? Wie wollen wir Fußball leben? Wie wollen wir Fußball spielen? Was sind unsere Merkmale? Was ist unsere Identifikation? Und da habe ich immer wieder gesagt, es gibt ganz viele Leute, die viel arbeiten, die konzentriert arbeiten, die ja sehr intensiv arbeiten, aber wo letztendlich aber nicht richtig trainiert wird. Mhm. Also nicht richtig insofern, es ist ein unglaublicher Aufwand. Ich werde nicht jemand vorwerfen, du hast nichts getan oder du kümmerst dich nicht darum, sondern es geht nachher da wirklich auch um eine Qualität. Und wenn wir haben beispielsweise ein Thema war bei uns immer auch das Passspiel, ja, die Qualität eines Passspieles. Da gibt es ja viele Übungen, aber zu wissen, was bedeutet eigentlich so ein Pass, also auch dem Spieler zu vermitteln, das ist für mich eigentlich die wichtigste Aufgabe, zu verstehen, was mache ich da, was will ich dort tun und was soll ich da umsetzen. Ich kann noch so viele Raster drauflegen, ich kann noch so viele taktische Vorgaben machen, die ein Team dann umsetzen will, wenn das Team nicht versteht, was sie da eigentlich machen sollen, warum sie das machen sollen. Ja, also ich kann noch so ein tolles System haben, aber das aufzeigen, aber letztendlich muss es ja ausgefüllt werden und ausgeführt werden von denen, Spielern, die nachher auf dem Platz sind. Und die müssen eben, wenn nicht diese optimale Version, die man vielleicht im Training darstellt, vorfindet, müssen die ja auch in den anderen Situationen, die so ein Spiel hergibt, müssen die ja auch wissen, was soll ich jetzt tun? Also was ist jetzt der Gedanke? Wo soll ich jetzt hinspielen? Oder wo soll jetzt der Pass in die Tiefe kommen? Oder wo soll der öffnende Pass kommen? Oder wo soll der diagonale Pass hin? Warum soll der da hinkommen? Was ist die Idee eines Kurzpassspiels? Und wie genau muss das sein? Und was bedeutet überhaupt ein Pass? Was will ich damit ausdrücken? Welche Informationen gebe ich mit diesem Passspiel auch weiter an meinen Kollegen und wie kann er das aufnehmen? Also all diese Informationen, da ist ja eine Flut von Informationen, die ich als Spieler dann bewerkstelligen muss. Und um das bestmöglich zu bewerkstelligen, muss ich verstehen, warum ich etwas mache. Ich sehe viele Diskussionen immer, ja, über das System und das System. Ich sage, ja, das ist alles schön und gut, aber erstmal müssen wir wissen, warum wir das machen müssen. Oder warum wir das machen sollen.
Ja, das heißt, da geht es ja auch um eine kritische Auseinandersetzung auch mit den Spielern. Und Sie haben es vorhin ja auch gesagt, Kritik ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler Ihrer Arbeit. Aber es muss passgenau sein. Also es muss den Spieler auch erreichen. Und Sie haben einen Satz gesagt, den will ich Ihnen kurz mal vorlesen, der auch das zum Thema macht. Und Sie sagten in einem Interview mit dem Spiegel mal, es geht doch darum, dass ich das, was ich heute in einem Mikrofon sage, morgen nicht schon widerlegen oder gar bereuen muss. Kritik nach außen zu tragen, sollte man sich vorher sehr gut überlegen. Aber innerhalb meiner Mannschaft muss ich deutlich werden, muss ich kritisieren.
Absolut. Absolut. Also es geht immer darum, dass man letztendlich sich also man sollte sowieso nicht irgendwo lügen oder irgendetwas erzählen, was nicht stattfindet oder so, sondern man sollte immer klar bleiben, man sollte immer deutlich bleiben und man muss eben aufpassen in unserer Welt insgesamt. Wir sind natürlich sehr medial aufgestellt, sehr ein wichtiger Punkt in der Öffentlichkeit, der verfolgt wird und der überall wahrgenommen wird. Und deshalb muss man genau aufpassen, was man auch in der Öffentlichkeit äußert über das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich darf keinen verletzen, ich darf keinen angreifen, ja, aber ich muss auf der anderen Seite aber auch sehr deutlich und sehr klar sagen, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn jemand sich falsch verhält oder wenn es eben für die Gemeinschaft nicht gut ist, dann muss ich eben auch diese Kritik sehr deutlich, aber immer sachlich und nie verletzend. Es ist immer schwierig, wenn ich in ein Gespräch gegangen bin mit einem Spieler, um einfach gewisse Sachen aufzuzeigen, die vielleicht dann auch mal nicht gepasst haben. ich glaube, es ist ganz wichtig, immer aus dieser emotionalen Schiene rauszukommen. Mhm. Wenn ich emotional diskutiere, dann nehmen ganz, ganz viele andere Punkte, die eigentlich nicht wichtig sind, nehmen Raum, nehmen Platz ein in diesem Gespräch. Ich muss schauen, dass ich es rationalisiere, dass ich sage, worüber wollen wir reden? Was ist der entscheidende Punkt? Und was können wir da erstmal klarstellen? Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir auch emotional da nochmal reingehen und können sagen, so, was beschäftigt dich da aber zusätzlich? Ja, und was ist, wie ist, wenn ich in ein Gespräch gehe, wie ist deine Leistung? Dann muss ich eben sachlich bleiben, muss ich sagen, okay, das habe ich von dir erlebt, das haben wir gesehen, das haben wir hervorragend miteinander genießen können. Das war fantastisch, wie du das umgesetzt hast. Das hat vielleicht noch nicht so gepasst. Da müssen wir noch dran arbeiten. Und dann müssen wir herausfinden, woran liegt das? Wo können wir vielleicht Abläufe verbessern? Wo können wir dich besser unterstützen, damit du das umsetzen kannst? Und wo ist es vielleicht auch ein Zusammenspiel von mehreren Personen? Wie kommen wir da vielleicht auch miteinander klar, sind da Emotionen vielleicht ein Störfaktor, dass dann man nicht auf der gleichen Ebene ist? Wie können wir das wiederum verbessern? Also da dran zu bleiben, inhaltlich dahinter zu schauen.
Ja, ich glaube, man kann es auch vielleicht so formulieren, es berührt die Beziehungsebene nicht. Also man geht in ein Gespräch, es wird Kritisches zutage gefördert, aber es berührt die Beziehungsebene nicht. Und wenn man das vorher signalisiert, dass das eine, ne, einfach die Beziehungsebene ist, das Verhältnis miteinander, und das andere ist die inhaltliche Kritik, und man das auch trennt und das auch bei dem anderen ankommt, dann kann man auch eben kritische Sachen ansprechen. Also wenn ich auch mit Klienten über Feedback-Kultur spreche, dann sage ich auch immer, wenn etwas im Argen liegt in eurer Beziehung, in eurem Verhältnis, dann brauchst du gar nicht mit einem Feedback-Gespräch anfangen, weil dann gilt es erstmal, das andere zu klären. Dann kannst du danach inhaltlich reingehen. Aber solange das eine nicht geklärt ist, nicht stabil ist, wird es schwierig. Würden Sie mir da zustimmen?
Absolut, absolut. Also ich würde es sogar noch andersrum sagen. Also, oder nicht anders, aber auf eine andere Art und Weise. Wenn ich in ein Gespräch reingehe, dass der andere das Gefühl hat, ich will ihm nur was Böses.
Genau.
Dann brauche ich in dieses Gespräch nicht reingehen. Wenn der, ich muss erstmal eine Ebene schaffen, dass man verdeutlichen will, ich muss dich kritisieren. Kritik ist ja positiv wie negativ. Ich muss dich bewerten. Mhm. Ja, und muss dir versuchen, etwas näher zu bringen, aber das ist prinzipiell ja dafür gedacht, dass es dir besser geht, dass es dir einfacher wird, dass es dir leichter fällt, das umzusetzen und das zu realisieren und dir näher zu bringen, wie du vielleicht wirksamer sein kannst, wie du erfolgreicher sein kannst, wo es für dich auch insgesamt vielleicht leichter fällt, damit umzugehen und deine Ideen umzusetzen und das zu erreichen. Wenn ich das nicht schaffe, deshalb sage ich, lass uns doch erstmal schauen, was ist da passiert? Wie sieht das aus? Das nächste, was dabei ganz wichtig ist und was man immer wieder, was ich auch immer wieder, weil man so viele Gedanken hat, was man immer wieder berücksichtigen muss, ist, was man selbst sagt und was man selbst im Kopf hat, was der andere aber hört und was er versteht.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
Das ist nicht immer das Gleiche. Oder?
Das ist die Falle der Kommunikation. Also, was A zum Ausdruck bringt, das kommt bei B nicht immer so an.
Genau, ja, und das hängt eben auch von der Grundvoraussetzung eines Gesprächs erstmal ab. Ja, und ich habe viele Gespräche geführt, wo man schon angespannt in so eine Situation reinkommt, weil der andere irgendwo erstmal nervös ist. Was will der von mir? Worum geht es? Ne? Genau. Und was ist denn da? So, man muss dann natürlich auch erstmal diese Ebene finden. Und das ist nicht immer einfach. Das ist schon recht schwierig, auch immer so eine Basis erstmal zu bekommen, damit man eben, da komme ich wieder zurück, Vertrauen ist ja wiederum ein ganz entscheidender Faktor.
Aber da das Gefühl zu haben, Herr Schaaf, ich glaube, das ist wirklich eine super, super Qualität von einem Trainer, von der Führung. Also das Gefühl zu haben, oh, gerade eben, das stimmt noch nicht ganz. Ich kann noch gar nicht anfangen mit dem Inhaltlichen, weil der hört mir gar nicht zu. Also wenn man das erkennt und anspricht, ich glaube, da hat man eine super Fähigkeit.
Ja, ich fand es immer, also wir haben ja auch in der Academy haben wir auch in Nachwuchsleistungszentrum haben wir viele Gespräche geführt, immer wieder mit den Spielern am Anfang der Saison, während der Saison, dann, wenn es darum geht, wie geht's weiter am Ende der Saison, also immer von Zeit zu Zeit. Und für mich war es was immer wieder und für auch Kollegen war es immer wieder erstaunlich, wir sind diese Gespräche reingegangen und bevor wir überhaupt über das Fußballerische gesprochen haben, habe ich immer gefragt, wie geht's dir eigentlich? Und die erste Antwort war, ja, meine Leistungen waren jetzt noch nicht. Ich sage, nee, ich will gar nicht mit dir über Fußball reden, sondern ich will dich erstmal als Mensch wahrnehmen. Super. Wie geht es dir? Mhm. Ja, wie fühlst du dich? Und das sieht man ja schon, die Erwartungshaltung auf der anderen Seite. Ich muss da jetzt rein und ich muss mich da jetzt für irgendwas rechtfertigen, was ich da irgendwo gezeigt habe. Genau. Oder ich höre jetzt irgendwo, was nicht so gut ist oder was kommt auf mich zu. Und dann sitzt da einer und der fragt mich erstmal, wie geht's dir? So, da waren vielleicht schon einige überfordert. Ja,
das kann ich mir vorstellen. Man nicht, aber,
aber da sieht man ja auch schon mal, wie eng man eigentlich das Sichtfeld hat.
Total,
ja? Und wie begrenzt man dort ist. Aber die Person, der Mensch an sich ist ja erstmal das Wichtigste, ja, dass er sich gut fühlt, dass er sich umsorgt fühlt, dass er sich wahrgenommen fühlt, dass er sich gut aufgehoben fühlt. Und auch das haben wir auch immer wieder gesagt, wir gehen mit dir einen gemeinsamen Weg. Das ist nicht dass wir nur nebenher laufen. Nein, wir sind bei dir dran, ja, und wir gehen mit dir zusammen. Das ist nicht ein getrenntes Ding. Und ich glaube, das zu verstehen und das auch aufzunehmen das ist das Wichtigste, sage ich mal, dass man dann eben auch über die anderen Sachen sprechen kann.
Total. Und so wie Sie reden, viele Dinge, die Sie gesagt, getan, gemacht haben, die würden Sie wahrscheinlich genauso wieder machen. Was würden Sie denn heute nicht mehr machen, wenn Sie mal so zurückdenken? Welche ein, zwei Fehler auch sehen Sie heute und sagen, na, das würde ich dem jungen Thomas anders raten? Gibt's da etwas oder haben Sie das Gefühl, nee, das war alles gemäß der Entwicklung total okay?
Ja, ich glaube, dass man erstmal das Gefühl haben muss, und das Gefühl habe ich zumindest, dass, so habe ich es ja vorhin schon gesagt, wenn man so eine lange Zeit auch in diesem Beruf arbeitet, in vielen Bereichen eben auch dabei war, dass man, glaube ich, erstmal prinzipiell vieles richtig macht. Aber trotzdem muss man immer beigehen und muss sich auch selbst immer wieder kontrollieren. Man muss sich selbst auch immer wieder spiegeln. Man muss immer wieder gucken, für sich selbst auch so ein Raster schaffen. Was hast du davon erreicht? Was hast du davon erfüllt? Wie bist du da mit dir umgegangen? Wie hast du dich dort verhalten? Und so weiter. Also,
wie haben Sie das gemacht?
Immer wieder selbst persönlich. Habe auch mich mit dem einen oder anderen ausgetauscht. Auch mit jemand, der nicht unbedingt vom Fußball kommt, sondern wo es generell auch um das Miteinander angeht und wo man das, ja, Leadership, wie es immer so groß gesagt wird, letztendlich auch immer thematisiert wird. Also auch da zu gucken, ich habe auch immer ein gutes Team gehabt, das muss ich auch sagen. Ich habe ein gutes Trainerteam auch immer gehabt, wo ich auch immer wieder gesagt habe, ich will nicht von euch irgendwo ein Abnicken haben, sondern ich will von euch auch immer wieder das Gefühl haben, liegen wir dort richtig, haben wir dort den richtigen Weg eingeschlagen oder müssen wir uns dort auch überdenken? Und natürlich ist heute die Zeit, hat sich natürlich geändert und wir haben im Fußball auch eine neue Sprache bekommen, die ist ja neu entwickelt worden, obwohl wir immer noch die gleichen Dinge machen, wir benennen sie nur anders. Mhm. Also der Fußball hat sich ja nicht neu aufgestellt, sondern es sind natürlich irgendwo andere Dinge, werden anders definiert, aber es ist immer noch das gleiche Spiel und es sind immer noch die gleichen Gedanken und man muss sich da eben auch, muss man mit der Zeit mitgehen, man muss dieses Wording dann eben auch mitnehmen und muss eben auch schauen, dass man vielleicht noch mehr den Bedürfnissen, die da sind, eben auch noch mehr gerecht werden. Um den Spieler herum gibt es eine große Gruppierung, wo der Spieler umsorgt wird, was natürlich alles einen Einfluss nimmt, auf den Spieler. Und dieser Zugriff, den man früher vielleicht einfacher hatte, der ist heute schwieriger. Mhm. Ich habe immer wieder gesagt, wenn ich mit dem Spieler im Trainingslager bin, wenn ich mit dem Spieler in der Kabine mich auseinandersetze, dann finden wir eine wunderbare Zusammengehörigkeit und eine Idee, wie man gemeinsam das verfolgen kann. Und wenn der Spieler dann, sage ich mal, wieder rausgeht oder andere Einflussfaktoren bekommt, dann werden viele Dinge natürlich auch hinterfragt. Und denen sich immer wieder, ja, damit quasi immer wieder es zu schaffen, wieder auf den gleichen Weg wieder zurückzukommen, was man sich vorgenommen hat. Das wird dadurch natürlich erschwert. Wir haben ich habe angefangen mit einem Trainer. Ja, als wir gespielt haben, als wir trainiert haben, unvorstellbar. Es war ein einzelner Mensch da, der für alle verantwortlich war. Ja, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat. Ne? Aber wenn man heute sieht, wir haben Gruppierung von 25, 27, 28 Leute, die in so einem Team drumherum sind mit, was weiß ich, mit Koch, mit Psychologen, mit Teammanager, mit Busfahrer und was weiß ich nicht alle. Das ganze Team, was da drumherum ist, die wollen ja auch alle ihre Wirkung haben. Die wollen ja auch alle befriedigt werden durch ihre Arbeit.
Total. Sind alle Teil des Systems.
Genau.
Genau.
Und die haben natürlich auch alle Einfluss. So, und wenn ich jetzt als Leader vorne weggehe, der eine bestimmte Idee hat, dann muss ich die alle auf diese Schiene bringen. Und natürlich gibt das dann immer auch Störfaktoren, sage ich mal, was Abläufe angeht und was er, ne? So, aber jeder muss auch wissen, wofür er auch da ist und was er erfüllen soll. So wie ich es letztendlich auch mit dem Spieler umsetzen muss, muss ich es aber auch mit den anderen machen. Und genauso müssen die auch zu ihrem Recht kommen, sich auch, sage ich mal, einbringen zu können in dieses System. Und trotzdem muss das dann alles eine Verbindung haben. Und dann geht dieser Spieler nochmal dann auch nach Hause und dann hat er zu Hause auch noch seine Berater und seine Einflussfaktoren, die ihm auch nochmal was erzählen. Also dort so eine gemeinsame Ausrichtung immer wieder hinzubekommen, ist sicherlich schwer. Und da muss man sich heute umso mehr drauf einstellen. Ich glaube, das war dann vielleicht in der Richtung früher vielleicht ein bisschen einfacher.
Einfacher. Wie streng waren Sie denn, Herr Scharf, als Trainer?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Spieler absolut wissen, dass ich verlässlich bin. Ich habe immer wieder gesagt, meine Tür steht immer offen und ihr könnt mit mir über alles reden, was ihr mir im Prinzip auch sagen wollt. Und ich bin da immer für euch dabei, 7 Tage. 24 Stunden, überhaupt gar kein Problem, da stehe ich euch zur Verfügung. Ich muss dort auch verlässlich sein, vertrauensvoll auch sein. Auf der anderen Seite aber um Gottes Willen nie ausrechenbar. In dem Moment, wo sie ausrechenbar sind, haben sie verloren.
Erklären Sie das mal. Also wie füllt man dann so eine nicht ausrechenbare Vorgabe?
Naja, indem sie dann eben vielleicht auch, was man dann so allgemein vielleicht gerade erwartet hat, dem eben nicht entsprechen. Also,
können Sie mal ein Beispiel sagen?
Ja, wenn, was weiß ich, ich gehe jetzt quasi in das Gespräch rein als Spieler und sage, naja, wenn ich jetzt alles da sage, ach nee, das war alles schlecht, das war alles mies von mir als Spieler und bekomme dann quasi von dem Trainer, nee, jetzt ist wieder alles gut und der Spieler geht raus und sagt so, ich habe jetzt mir das irgendwo angehört und jetzt ist aber wieder alles gut. Nee, das wäre der falsche Weg.
Sondern?
Ja, also man muss immer wieder gucken, dass man eben auf der einen Seite das, was ich vorhin gesagt habe, natürlich sehr rational, sehr inhaltlich diskutiert, auf der anderen Seite aber auch immer wieder gucken kann. Ne? Was kann ich ihm vielleicht dann als Aufgaben mitgeben? Lass ihn einfach nur in Ruhe. Ja, oder gebe ich ihm vielleicht dann dafür auch eine Aufgabe mit, dass er eben, sag ich mal, sich dann in einer anderen Situation vielleicht fürs Team einbringen muss, nach so einem Gespräch oder. Also verschieden dort zu reagieren und nicht immer nur ein Schema zu haben. Ich weiß, wenn ich das mache, dann passiert das. Also das wäre genau falsch.
Also Ausrechenbarkeit. Und so langsam genau. Kommen wir zum Ende des Gesprächs, Herr Schaaf. Und bei all Ihren Erfolgen als Spieler, aber dann auch als Trainer, kaum erreicht sozusagen, wie süß schmeckt der Erfolg? Oder anders auch gefragt, was hat der Erfolg mit Ihnen gemacht? Haben Sie so eine Giftwirkung gespürt und wie haben Sie sich gegen dieses Gift geschützt?
Ja, das habe ich eigentlich mir recht früh auch zugelegt. Das heißt dann ja immer, ja, wenn es nicht läuft oder sowas, dann ist ja aber jetzt, die Arbeit ist ja jetzt aber verdammt schwer. Jetzt wird es ja schwierig. Da habe ich gesagt, nee, die Arbeit ist immer gleich schwierig. Es ist vollkommen egal. Und gerade wenn man dann eben auch auf der anderen Seite den Erfolg hat, ist man umso mehr gefordert, dass man sensibel ist, dass man aufpasst, dass eben dieser Erfolg hat ja eine Grundlage, weil man eben aufgepasst hat, dass alle Rädchen ineinander drehen genau. Und dass alle miteinander funktionieren, dass es passt, dass jeder seinen Aufgaben gerecht wird, dass er sich aber auch verwirklichen kann, dass jeder eben in seinem Stil arbeiten kann, das realisieren kann. Und das ist manchmal viel, viel schwieriger, dann mit dem Erfolg eben konzentriert zu bleiben und dran zu bleiben. Und das war für mich immer wichtiger, da aufzupassen, dass da nicht schief läuft. Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist es auf der anderen Seite auch so ein Punkt, sich nicht verrückt zu machen und nicht, also wenn sie nicht Erfolg haben, dann kommen 1000 Leute auf sie zu, die alle wissen, wie es funktioniert. Und dann wird in dem ganzen Topf rumgerührt. Ja? Und das stimmt, jeder hat irgendwo eine andere Idee. Und da bin ich auch eben immer wieder dahin gegangen zu sagen, nein, lass uns ganz klar rationalisieren. Wo sind jetzt die ersten Fehler oder wo ist das Grundproblem? Und wo kann ich eben nicht jetzt an das ganz, ganz Große denken, sondern einfach zu gucken, wie kriege ich jetzt bei dem Spieler, wenn er zum Beispiel sein Selbstvertrauen verloren hat, ich habe im letzten Jahr beispielsweise Bayer Leverkusen gesehen in der Vorrunde, wie sie agiert haben international. Sie waren in einem Spiel gegen Brügge, wo sie es geschafft haben, international weiterzubleiben durch ein Unentschieden. Aber wie zaghaft dort, wie fast zögerlich die Spieler in ihren Handlungen waren. Und wenn man sie am Ende der Saison gesehen hat, wie mit welchem Selbstvertrauen sie dort gespielt haben, was dieses Selbstvertrauen in einem Menschen ausmacht, wie verändert er dort seine Leistung realisieren kann. Und da eben zu gucken, da wieder hinzukommen und dann nicht zu sagen, naja, das ist immer schön zu sagen, so, ja, du brauchst jetzt Erfolgserleben, ich muss sie ihm dann auch realisieren. Und die kann ich nicht realisieren, indem ich sage, mach jetzt eine super Kombination, sondern eben zu gucken, naja, vielleicht ist der nächste Zweikampf, wenn du den gewinnst, dass du daraus die Energie bekommst, den nächsten Zweikampf wieder zu gewinnen.
Also die kleinen Schritte sind es dann.
Genau, Step by Step, eben dann wieder zu einer Form zu kommen, zu einer Aktion zu kommen, die einen dann eben wieder zufriedenstellt.
Ja, wunderbar, Herr Schaaf. Und wir kommen zur letzten Frage schon. Das ist die Frage so nach drei Trainern, die Sie in Ihrem Tun beeinflusst haben oder beeindruckt haben, zu denen Sie hochgeschaut haben. Gibt es da drei Trainernamen, die Sie nennen könnten?
Also ich habe ganz, ganz viele auch durch meine Tätigkeit bei der UEFA, wo ich dann bei vielen Trainertagungen auch dabei war. Ich habe viele Kollegen, die ich auch so ein bisschen nebenbei beobachten konnte durch ihre Spiele mit ihren Mannschaften und so. Viele Kollegen kennengelernt und die auch Sir Alex Ferguson zum Beispiel, der sehr lange bei einem Verein war und dort gearbeitet hat und großartige Erfolge erzielt hat. Ich bin selbst ein bisschen geprägt durch damals, was ich selbst so erlebt habe in meiner aktiven Zeit, AC Mailand, Arrigo Sacchi oder Barcelona mit Johan Cruyff. Das hat mir viel Inspiration gegeben, auch so für die eigene Philosophie. Natürlich über viele Jahre geprägt worden durch Otto Rehhagel, wie er es immer wieder geschafft hat, ein so funktionierendes Team zu realisieren und genau dieses Gefühl zu haben, welcher Spieler passt wo mit dazu und wie bekomme ich ein Team, was so miteinander agiert und harmonisiert, diese Spieler immer wieder so auszusuchen und zusammenzustellen und mit ihnen so zu arbeiten. Ich habe das große Glück, ich habe viele kennengelernt und habe aber immer geschaut, auch bei all denen, das habe ich immer wieder gesagt, immer wieder zu gucken, jetzt nicht irgendwas abzukopieren, sondern einfach zu schauen, was steht dahinter. Das ist das, was ich vorhin noch meinte, Fußball zu verstehen. Warum macht der das so oder warum will er das so? Und diese Ideen mitzunehmen und das dann eben auf Thomas Schaaf draufzulegen, das war immer so meine Idee meiner persönlichen Entwicklung. Und da habe ich viel, viel Glück gehabt, dass ich bei ganz, ganz vielen etwas finden konnte und was sehen konnte und mich mit ganz, ganz vielen auch austauschen konnte. Und das habe ich immer genossen und genieße es heute immer noch, wenn ich in großen Diskussionen über unseren Lieblingssport Fußball mit anderen zusammenkomme.
Also das heißt, die Zutaten durchaus von woanders genommen, aber dann das eigene Rezept quasi an die Hand gelegt und daraus dann also ihre Marke draus gemacht.
Ich glaube, das ist wichtig, dass jeder sich findet. Auch wenn ich heute so ein bisschen im Mentoring-Bereich arbeite mit anderen Trainern, dann sage ich auch immer wieder, ich werde dir nicht sagen, wie du das machen sollst. Das musst du selbst herausfinden. Ich werde dir Fragen stellen. Ich werde dich vielleicht in eine Richtung bringen, dir über gewisse Themen Gedanken zu machen oder dass du dich mit der einen oder anderen Situation auseinandersetzen musst. Aber die Lösung musst du für dich finden, weil ich würde vielleicht ganz anders entscheiden. Aber es muss zu dir passen und du willst deinen Weg finden. Du willst dich entwickeln. Du willst jemand sein, der dann vorne weggeht. Und da brauchst du nicht jemanden, der dahinter steht und der dir sagt, so musst du es machen oder so.
Sie haben perfekt die Grundhaltung eines Coaches gerade eben dargelegt und definiert. Vielen Dank dafür, Herr Schaaf. Das war wunderbar und überhaupt hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Vielen, vielen Dank für das intensive, lehrreiche Gespräch. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und ganz viele Grüße nach Bremen. Bis dann.
Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für das Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.